ein Verein, eine One-Woman-Show sozusagen, ein Verein, wie halt so viele existieren, die von einer starken Persönlichkeit gegründet worden sind in Deutschland, die mit großen Herzen, mit unglaublich viel Energie an die Sache herangegangen sind, die gesehen hat, dass es viel Not in Afghanistan gibt, die dort auch schon seit den frühen 90er Jahren hilft. Und der Verein nennt sich Katachel, weil er in erster Linie in seiner Gründungszeit dem Dorf mit dem Namen Katachel versucht hat zu helfen. Das ist ein Dorf südlich von Kunduz. Und der Verein hat sich wiederum gegründet, weil Frau Schneehage einen verwundeten Mujahedin aus diesem Dorf kennengelernt hat, im Flüchtlingslager in Pakistan, dem das halbe Gesicht weggeschossen worden war im afghanischen Bürgerkrieg. Frau Schneehage hat ihn zum Teil bei sich zu Hause, bei ihrer Familie in der Nähe von Wolfsburg, Niedersachsen, aufgenommen und gepflegt über, ich glaube, 8 Jahre. Und sie hat ihm Deutsch beigebracht. Er wurde Teil der Familie. Und in dieser Zeit entstand bei der Frau Schneehage die Idee, diesen Verein zu gründen, um diesem Mann wieder eine Perspektive zu bieten und seiner Familie und seinem Dorf.
Ja, das hat sie dann auch gemacht und ganz lange in Katachel gearbeitet. Können Sie noch mal ein bisschen weiter erzählen, wie sich das dann entwickelt hat?
Ja, die Frau Schneehage war erst gar nicht in Katachel. Die ist erst relativ spät dahin gefahren, weil ja Kriege existierten und die Lage ihr zu unsicher schien. Sie hat also erstmal den ehemals Verwundeten, den sie gepflegt hatte, der Direktor sozusagen ihrer NGO, den hat sie machen lassen und regelmäßig mit Geld versorgt. Dann ist sie auch immer wieder hin, konnte damals aber noch nicht Dari, was sie mittlerweile ein bisschen kann. Und sie dann irgendwann feststellen, dass ihre Vertrauensperson sie fürchterlich hintergangen hatte, dass er im Prinzip ihre ganze Hilfe nur seiner eigenen Familie hat zugutekommen lassen. Dieses Dorf, relativ kleines Dorf, besteht aus 3-4 Clans. Sein Clan ist der kleinere. Durch ihre Hilfe ist es jetzt aber dazu gekommen, dass der kleinere Clan an die Macht kam und den größeren Clan, der traditionell dort den Bürgermeister und so weiter gestellt hat, an den Rand gedrängt hat. Und der sah sich dann plötzlich zurückgestuft, der größere. Und das hat sie viele Jahre nicht gemerkt, bis dann irgendwann die Situation halt so schroff geworden ist, dass ihr Direktor sie sogar bedroht hat. Der größere Clan hat ihr immer mehr Informationen versucht zu geben, dass die Dinge nicht ganz gut laufen, dass auch ihr Geschäftsführer, also der Direktor, Leute hat wohl ermorden lassen, sind diverse Leute ums Leben gekommen, angeblich, weil er ja so durch die Hilfe aus Deutschland so mächtig geworden ist. Als dann die Frau Schneehage alles so entdeckte, dass er fast alle Ländereien, die sie gekauft hatte für den Verein, fast alle diese Ländereien nicht auf den Verein, auf sie hat eintragen lassen, im Grundbuch sozusagen in Afghanistan, sondern auf sich selbst und auf seine Familie, da war es dann schon fast zu spät. Und ihr Verein hatte eine Riesenkrise. Heute führt er ein Schattendasein von dem, was er mal gewesen ist. Dieser Direktor ist jetzt im Gefängnis. Die Frau Schneehage und ihre NGO vertraut jetzt dem größeren Clan. Also sie hat jetzt der anderen Familie quasi die NGO in die Hände gegeben. Und die mussten dann aber auch raus aus diesem Dorf. Und das Büro ist jetzt in Kunduz, wo es etwas sicherer ist. Hingegen das Dorf ist jetzt in Taliban-Händen, weil beide Fraktionen, beide Clans Schutz gesucht haben bei den Taliban, voreinander. Also eine Geschichte, die mit viel gutem Willen, viel Herz und unglaublich viel Ausdauer initiiert worden ist, die aber völlig fehl lief, weil zu wenig Kontrolle stattfand, zu wenig kulturelles Wissen da war und wo Hilfe ja das Gegenteil bewirkt hat von dem, was wir da ja eigentlich erreichen wollen in Afghanistan. Es hat die Gegend destabilisiert statt zu stabilisieren.
Und die GIZ zum Beispiel, die hat sich ja da aus Kunduz auch zurückgezogen. Da haben Sie auch nochmal im Rahmen dieser Recherche darüber berichtet, was die GIZ in Kunduz gemacht hat. Können Sie davon noch ein bisschen erzählen?
Also die sind noch in Kabul vor Ort, in so einer Art Festung, wo viele andere westliche NGOs sich da ebenfalls verschanzt haben. Aber sie haben sich aus der Fläche zurückgezogen. Und die GIZ ist mit das wichtigste Instrument der Bundesregierung, um Stabilität nach Afghanistan zu bringen durch humanitäre Hilfe, seit vielen Jahren schon. Die haben auch viele gute Dinge gemacht in einer Zeit, als Afghanistan noch friedlicher war und es für die deutschen GIZ-Mitarbeiter auch möglich war, in die meisten Provinzen zu reisen, in denen sie Projekte entwickelt haben. Jetzt aber dürfen die Mitarbeiter der GIZ, also die deutschen Mitarbeiter, nicht mehr ins Land fahren, dürfen zum Beispiel nicht mehr nach Kunduz hinein, setzen dort aber Projekte in hohen Millionenbeträgen um, wie zum Beispiel neulich in Kunduz den Neubau des dortigen Landtages, des Provincial Councils. Dieser Landtag ist jetzt zufälligerweise gleich neben der NGO von der Frau Schneehage, deshalb bin ich darauf gestoßen, weil mich hochrangige Provinzpolitiker auf diesen neuen Landtag angesprochen haben und mir erzählt haben, guck mal dort, was die Deutschen für einen Unsinn gemacht haben. Die haben uns eine Bauruine hingestellt und das Problem war oder ist, dass dieser Landtag an einem Hang im Außenbezirk von Kunduz errichtet worden ist. Dieser Hang ist zum Teil aufgefüllt worden mit Müll und dann hat eine Firma dort gebaut, sehr schlecht gebaut offenbar, sodass jetzt schon, wie ich selber gesehen und fotografiert habe, große Risse im Fundament dieses Gebäudes aufgetreten sind. Und dann kam noch der Vorwurf auf, dass ganz viele Bauaufträge für die GEZ, aber auch für die Kreditanstalt für Wiederaufbau in der Provinz Kunduz an einen einzigen Bauunternehmer gehen, an Afghan, der früher Übersetzer gewesen ist, auch für die Bundeswehr, also Deutsch spricht. Und der ganz viele dieser Aufträge jetzt bekommt, weil es eben bequem ist und mittlerweile ein filigranes Netzwerk an Scheinfirmen gegründet hat. Und Konkurrenten beißt er weg mit einer Privatmiliz, die er mittlerweile gegründet hat. Die Leute haben Angst vor ihm. Also ich habe auch nur wenige gefunden, die mit Namen gegen ihn ausgesagt haben. Und ja, und darüber haben wir in der Zeit berichtet. Ich habe sehr bedauert, dass die GIZ noch nicht mal die Fotos von uns angefordert hat. Die GIZ hat ein systematisches Problem in Afghanistan und wir können nicht sicher sein, dass die Mittel, die von der Bundesregierung an die GIZ weitergeleitet werden, nicht in sehr fragwürdige Kanäle vor Ort geleitet werden, weil eben die GIZ nicht präsent ist, sondern nur in Kabul und alles nur über E-Mail und Fotos passiert, die hin und her geschickt werden.
Ja, das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das nicht so gut funktionieren kann. Und das ist aber nur eine Bedingung, dass man vor Ort tatsächlich auch gucken kann, was da passiert. Und dann fragt man sich schon, na, was sind das denn so für andere Bedingungen, die erfüllt sein müssen, dass da eine sinnvolle Hilfe passieren kann? Was haben Sie denn da für ein Gefühl, was es da geben könnte, was wichtig wäre?
Die GIZ schickt oft sehr unerfahrenes Personal, sehr junge Leute hin, also auch Freunde von mir, die mit 28 Jahren da schon hingeschickt worden sind, relativ unbetreut und plötzlich Riesengelder und Projekte zu verwalten hatten, obwohl noch nie in diesem Land und höchstens guten Tag sagen könnt, auf Dari oder Pasht. Also das ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir Entwicklungshelfer oder Krisenhelfer dort haben, die sich für einen längeren Zeitraum verpflichten. Nicht nur für ein halbes Jahr oder ein Jahr, wie bei der GIZ die Regel. Und dann werden die wieder nach Kolumbien versetzt oder nach Eritrea oder irgendwo anders hin. Das ist offizielles Credo der GIZ. Ich glaube aber, zumindest in Krisenländern ist das der absolut falsche Weg. Die GIZ braucht dringend eine Reform. In Krisenländern können eigentlich nur Leute arbeiten, die die Landessprache kennen, die hier entsprechend ausgebildet worden sind. Da fängt schon an. Wir brauchen Ausbildungsstätten für die Krisenhelfer der neuen Generation. die erstmal die wichtigsten Sprachen erlernen, die Kultur, die persönlichen Zusammenhänge und die dann mindestens einmal für 5 Jahre vor Ort bleiben, denn nur innerhalb dieses Zeitraums gelingt es dann, so viele persönliche Netzwerke zu knüpfen, dass man überhaupt Projekte definieren kann, die sinnvoll sind und dass man die Folgen, die Wirkung dieser Projekte einigermaßen realistisch abschätzen kann. Jedes Projekt hat unglaubliche soziale Auswirkungen und manche enden halt nicht in weniger Gewalt, sondern in mehr Gewalt. Afghanistan ist da das allerbeste Beispiel. Viele Projekte haben dort schon kleine Lokalkriege ausgelöst, weil sie nicht richtig vorbereitet worden waren. Persönliche Vertrauensverhältnisse ergeben sich nicht innerhalb von 2, 3 Meetings, die man in einer Festung in Kabul um runden Tisch herum mit Übersetzern etabliert, sondern dazu braucht es sehr viel mehr intensiven menschlichen Kontakt und es braucht auch mehr Risikobereitschaft von uns. Das hört sich jetzt ein bisschen heftig an, aber wenn wir nicht bereit sind, auf mehr Risiko einzugehen, wenn jemand von der GIZ entführt worden ist, dann werden alle Gästehäuser geschlossen und man zieht sich in diese große eine Festung nach Kabul zurück. Also wenn wir quasi in diesem Sinne nicht bereit sind, als deutsche Gesellschaft auch Opfer zu leisten, dann haben wir da nichts zu suchen. Dann ist das auch eine vollkommen legitime Entscheidung. Aber dann muss man sagen, wir ziehen uns zurück aus Afghanistan, wir können da nicht helfen.